Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier von und mit Claudia und Andreas Lutschewitz, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und auch abwechslungsreiche Reise vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Ja, und in den Shownotes verlinken wir, passend zu jeder Folge, einen Buch sowie einen CD-Tipp. Und jetzt Audio ab! Seit November 2023 gibt es nun unseren Podcast und die Themen waren bisher sehr divers. Und, auch wiederum so meine Meinung, voller Musikinspirationen. Gleichzeitig verfolgt mich schon seit einiger Zeit die Frage nach der Stadt Wien, das heißt genau, warum so viele Komponisten dort lebten. Was machte Wien zu diesem magnetischen Punkt für Musiker? Daher entführe ich Sie heute in die bezaubernde Stadt Wien, aber eben nicht wegen ihrer atemberaubenden Architektur oder des berühmten Wiener Schnitzels, sondern weil sie jahrhundertelang das Zuhause von einigen der größten Musiker aller Zeiten war. Warum ausgerechnet Wien? Und was hat es mit dieser Stadt und ihrer Musikszene auf sich? Warum lebten und wirkten Künstler wie Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, ja und sogar Vivaldi in Wien? Warum ausgerechnet Wien? Warum ausgerechnet diese Stadt und nicht, sagen wir mal, Paris oder London? Also, schnappen Sie sich einen Kaffee, wenn Sie mögen, auch einen Melange, lehnen Sie sich zurück und lassen Sie uns eintauchen in das musikalische Wien. Und ach ja, als Musik wählte ich für diesen Podcast Beethovens Sonate Nummer 1, F-Moll, Opus 2 Nummer 1. Diese Sonate stammt aus dem Jahr 1795 und ist Joseph Haydn gewidmet, bei dem Beethoven zwischen Ende 1792 und Anfang 1794 Unterricht nahm. Es handelt sich jedoch keineswegs um eine Schülerarbeit, sondern um ein sehr individuell geprägtes Werk, das sich zwar formal an die Vorbilder seines Lehrers anlehnt, sich von diesen aber im musikalischen Duktus und Ausdruck deutlich absetzt. Die Sonate ist in 4 Sätze aufgeteilt: Allegro für also rasch, munter, heiter oder fröhlich, in Adagio im Sinne von langsam, bequem, behaglich und ruhevoll, Allegretto etwas schneller, etwas bewegter und last but not least Prestissimo äußerst schnell.
Thank you.
Wien war Ende des 18. und 19. Jahrhunderts das kulturelle Zentrum Europas und die Habsburger, die österreichischen Kaiser, spielten eine Schlüsselrolle. Kaiser Josef II. Etwa unterstützte die Musikszene enorm und öffnete die Wiener Oper für das breite Publikum. Das war zu einer Zeit, als Opern und Konzerte oft nur der Elite vorbehalten waren. Er revolutionierte das Wiener Musikleben, indem er es für das Bürgertum zugänglich machte. In einem Brief schrieb Josef II. An seinen Musikdirektor im Jahr 1776, die Musik muss zur Volksseele sprechen. Wien, also Ende des 18. 19. Jahrhunderts, war folglich eine Stadt voller Möglichkeiten. Die Habsburger waren unglaublich mächtige Mäzene der Kunst und Kultur. Sie wollten, dass ihre Stadt das Zentrum des europäischen Kulturlebens wird, und das gelang ihnen auch. Als Herrscherhaus förderten sie Kunst und Kultur als Teil ihrer politischen Machtbasis und als Symbol ihrer kulturellen Überlegenheit. Die Stadt war wirtschaftlich stark, politisch stabil und kulturell ein wahres Zentrum. Und naja, wenn man als Musiker in einer Gesellschaft auftritt, in der Musik nicht nur eine Unterhaltung ist, sondern eine Art von Statussymbol, dann schien damals Wien der perfekte Ort dafür zu sein. Für den Adel war es ein echter Luxus, mit einem Musiker befreundet zu sein. Und ein weiterer wichtiger Faktor war der geballte Musikmarkt in Wien, der auch von den Bürgern getragen wurde. Ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wuchs die Mittelschicht und es gab zunehmend ein großes Interesse an Musik, besonders an Opern und Sinfonien. Aber auch die Entwicklung der Wiener Kaffeehauskultur ist ein wichtiger Punkt. Die Wiener Kaffeehäuser wurden zu einem Ort des intellektuellen Austauschs, wo Musik, Philosophie und Dichtung zusammenkamen, wo man Ideen diskutierte, in den Diskurs einstieg, den Dialog pflegte. In einem solchen Umfeld konnte die Musik nur florieren. In den Worten von Johann Wolfgang von Goethe: Wien ist ein Ort, wo sich die besten Geister vereinen. Der öffentliche Musikgeschmack war enorm vielfältig, was bedeutete, dass Vielseitigkeit in der Musik gefragt war. Also kamen die besten Komponisten, die besten Musiker nach Wien. Und in der Regel blieben sie auch. Wien war das Zentrum der Wiener Klassik, einer der einflussreichsten musikalischen Epochen, die die Musikgeschichte maßgeblich prägte. Diese Periode begann Ende des 18. Jahrhunderts und wurde von Haydn, Mozart und später Beethoven dominiert. Daher war bereits für Joseph Haydn und Wolfgang Amadeus Mozart Wien ein Magnet. Haydn, der als Vater der Sinfonie gilt, kam ursprünglich aus einem kleinen Dorf in Österreich. Aber es war in Wien, wo er seine wahre Größe entwickelte. Als Komponist am Hof des Fürsten Esterhazy konnte er fast wie ein König über die Musik herrschen. Was die wenigsten wissen, Haydn war extrem produktiv, fast unaufhörlich, ein wahrer Workaholic der Klassik. Und ja, er beeinflusste nicht nur Musiker wie Mozart oder Beethoven, beide hat er unterrichtet, sondern auch viele seiner Kollegen in der Wiener Szene. Er war von 1761 bis 1790 Kapellmeister beim Fürsten Esterhazy und schuf dort unzählige Sinfonien, Streichquartette und Orgelwerke. Und dann natürlich der junge Mozart. Er zog 1781 nach Wien, obwohl er eigentlich aus Salzburg stammte. Für Mozart war Wien mehr als nur ein Ort. Es war ein Spielplatz. Es war die Stadt, die ihm erlaubte, frei zu komponieren, wie er wollte. Und gleichzeitig hatte er hier auch viele Schwierigkeiten zu überwinden. Der junge Mozart war kein einfacher Bursche. Er war ein freischaffender Künstler, das war damals in der Wiener Gesellschaft nicht immer einfach und auch nicht unbedingt gut bezahlt. Trotzdem, sein Ruhm wuchs, seine Opern, Konzerte und Sinfonien wurden gefeiert. Und seine Musik, ja seine Werke wie die Zauberflöte, Don Giovanni und die Hochzeit des Figaros sind nur einige seiner Meisterwerke, die in Wien uraufgeführt wurden und die bis heute mit die beliebtesten Opern auf der ganzen Welt sind. Nun ja, und er lebt eigentlich auch heute noch irgendwie weiter, denn man hört ihn überall in Wien, also seine Musik zumindest. Und er ist in Wien, so meine Wahrnehmung, der meist beworbene Künstler. Seine Merchandising-Souvenirs und auch Menschen in Kleidung und Kostümen seiner Zeit scheint es in Wien an jeder Ecke zu geben.
Thank you.
Und dann gab es weitere Titane der Musikgeschichte, die in Wien lebten und wirkten. Ludwig van Beethoven und Franz Schubert. Beide sind auf ihre Weise Revolutionäre. Beethoven, der ursprünglich aus Bonn kam, zog schon in jungen Jahren nach Wien, um eben bei Haydn zu studieren. Aber er ging weit über das hinaus, was sein Lehrer ihm beigebracht hatte. Beethoven reformierte die klassischen Formen und man könnte vielleicht sogar sagen, dass er alles auf den Kopf stellte und eine Musik schuf, die nicht nur seine Zeitgenossen begeisterte und manchmal gewiss auch überforderte. Ich denke dabei ganz speziell an seine 9. Sinfonie. Sie erinnern sich bestimmt an unseren Podcast für Eilige dazu. Also er schuf nicht nur Musik, die seine Zeitgenossen begeisterte, sondern die das ganze 19. Jahrhundert prägte. Er übernahm nie die traditionelle Rolle eines reinen Hofkomponisten. Er wollte seine eigene Musik schreiben, seine eigene Sprache finden. Beethoven war der erste Komponist, der die Sinfonieform so weit dehnte, dass sie fast in die Unendlichkeit reichte. Die 5. Sinfonie etwa mit ihrem berühmten Schicksalsmotiv da-da-da-da stellte alle bisherigen Vorstellungen von Musik in Frage. Das Werk wurde erstmals 1808 in Wien aufgeführt und revolutionierte die Musiklandschaft. Beethoven selbst soll in einem Brief an seinen Verleger 1810 gesagt haben: Ich will die Menschen in die Seele rühren. Und das tat er. Beethoven berührte und beeinflusste die gesamte westliche Musiktradition. Wien wurde zu seiner Bühne, auf der er mit seinen Sinfonien und Klaviersonaten die Welt veränderte. Und ja, die berühmte Ode an die Freude aus der 9. Sinfonie, das ist Wien, das ist Beethoven, das ist Revolution. Franz Schubert hingegen war ein echtes Kind Wiens. Er wuchs in einem Vorort der Stadt auf und blieb fast sein ganzes Leben dort. Aber trotz seines frühen Todes, er starb im Alter von 31 Jahren, hinterließ er ein riesiges musikalisches Erbe. Er wurde zwar nie so berühmt wie Mozart zu seinen Lebzeiten, aber seine Musik, seine Lieder und seine Kammermusik zog die Wiener sofort in ihren Bann. Besonders die Schubertiaden, private musikalische Soireen, in denen er seine Lieder vor kleinerem, aber interessiertem Publikum aufführte, machten ihn zu einer Ikone. Man sagt, dass der Wiener Dichter Johann Meyerhofer einmal über Schubert geschrieben hat: In Schuberts Liedern lebt das Wien, das wir lieben. Ihre Melancholie, ihre Leidenschaft, ihre Lebensfreude. Ja, und weitere wichtige Musiker, die eine große Rolle in der Wiener Musikwelt spielten, waren Johannes Brahms und Antonio Vivaldi. So brachte Wien auch Musiker hervor, die sowohl die Traditionen weiterführten und gleichzeitig neue Wege gingen, wie eben Johannes Brahms. Brahms, der eigentlich aus Hamburg stammte, fühlte sich in Wien von Beginn an zu Hause. Die Stadt war für ihn der ideale Ort, um seine späten romantischen Werke zu komponieren. Brahms soll in einem Brief an Clara Schumann aus dem Jahr 1873 geschrieben haben: Wien ist das musikalische Zentrum der Welt. Hier kann man nur bestehen, wenn man wirklich etwas zu sagen hat. Tatsächlich wurde Brahms schnell zu einem führenden Komponisten der Wiener Musikszene. Und seine Werke, besonders die Sinfonien und ungarischen Tänze, sind heute noch nicht aus den Konzertprogrammen, zum Beispiel der Wiener Philharmoniker, wegzudenken.
Thank you.
Und dann ist da noch Antonio Vivaldi. Okay, er war eigentlich Venezianer, aber wussten Sie, dass er sein letztes Lebensjahr in Wien verbrachte? Um 1730 setzte ein Wandel des Musikgeschmacks ein. Vivaldis Kompositionen sprachen das venezianische Publikum immer weniger an. Wahrscheinlich deswegen zog Vivaldi 1740 nach Wien, um Unterstützung bei Kaiser Karl dem VI. Zu suchen. Und der englische Musikwissenschaftler Michael Owen Talbot, ein international anerkannter Experte für italienische Barockmusik, sagte einmal, Vivaldi fand in Wien einen Ort der Ruhe, wo seine Musik das Publikum schließlich fand, das sie verdiente. Und wenn man an Wien denkt, dann darf natürlich auch der Wiener Walzer nicht fehlen und damit die Strauß-Dynastie. Diese Dynastie prägte die Welt des Wiener Walzers wie kaum andere. Johann Strauß Vater und Johann Strauß Sohn. Zwei Generationen, zwei Persönlichkeiten und eine Leidenschaft. Die Musik, die das Herz zum Tanzen bringt. Vater Johann Strauß wurde in Wien geboren, war Geiger, Dirigent und Pionier der Tanzmusik. In einer Zeit, in der der Walzer noch als frivoler Modetanz galt, hob er ihn aus den Tanzlokalen ins Konzertleben mit Eleganz, Esprit und rhythmischem Schwung. Sein wohl berühmtestes Werk ist der Radetzky-Marsch. Bis heute der donnernde Abschluss jedes Neujahrskonzerts in Wien. Und Strauß Vater war auch ein strenger Vater, der seinem Sohn Johann eine Musikkarriere eigentlich verbieten wollte. Doch der junge Johann übte heimlich. Und wie? Als Johann Strauß Sohn 1825 geboren wurde, hätte niemand gedacht, dass er einmal zum Walzerkönig werden würde. Doch genau das tat er. Mit unglaublichem Gespür für Melodien und einnehmenden Rhythmen schrieb er Walzer, Polkas und Operetten, die ganz Europa verzauberten. Sein berühmtestes Werk? Natürlich An der schönen blauen Donau. Dieser schwebende, fast himmlische Walzer, der die Donau musikalisch in silbernes Licht taucht. Dazu der Kaiserwalzer, die beschwingten Operetten wie zum Beispiel Die Fledermaus und der traumhafte Konzertwalzer Frühlingsstimmen, sie alle zeigen, wie meisterhaft er Tanzmusik zur Kunstform erhob. Die Wiener Walzer selbst, also dieser charakteristische Dreivierteltakt, wurde durch die Sträuße salonfähig. Was als einfacher Volkstanz begann, wurde durch ihre Musik zur Visitenkarte Wiens. Elegant, mitreißend, leichtfüßig und gleichzeitig tief verwurzelt im Gefühl. Wenn man so will, ein Tanz, der das Herz lächeln lässt. Vater und Sohn, sie konkurrierten musikalisch, lebten zeitweise im Streit, doch gemeinsam hinterließen sie ein Vermächtnis, das bis heute klingt, ob im Ballsaal, auf der Operettenbühne oder beim Neujahrskonzert. Die Strauß-Dynastie klingt weiter wie ein nie verklingender Walzer. Thank you. Und last but not least sind mit Wien die Wiener Sängerknaben und die legendären Wiener Philharmoniker verbunden. Die Sängerknaben stehen in der Tradition der Hofsängerknaben, die vom deutschen König und späteren Kaiser Maximilian I. mit der Verlegung des Hofes von Innsbruck nach Wien begründet wurden. Die Aufgabe des Chores, dem auf Anordnung Maximilians 6 Knaben angehören sollten und der später auf 14 bis 20 Knaben erweitert wurde, war die musikalische Gestaltung der Heiligen Messe. Heute zählt der Elite-Knabenchor zu den renommiertesten und bekanntesten Chören der Welt. Er setzt sich vornehmlich aus österreichischen, aber auch aus Kindern anderer europäischen und außereuropäischen Nationen zusammen. Weltweit geben die Wiener Sängerknaben jährlich um die 300 Konzerte. Während ich dies erzähle, formt sich bei mir der Gedanke und die Idee über die Wiener Sängerknaben oder vielleicht mehrere Knabenchöre, ebenfalls einen Podcast zu realisieren. Mal sehen. Oder besser gesagt, hören. Und dann gibt es noch die Wiener Philharmoniker. Sie wurden 1842 gegründet und schnell wurde dieses Orchester zu einem der renommiertesten der Welt. Sie repräsentieren alles, was die Stadt ausmacht. Tradition, Präzision und diese ganz spezielle Musikalität, die den Wiener Klang ausmacht. Es gibt in diesem Orchester auch die Wiener Hörner, die nur dort geblasen werden und einen besonderen, warmen Hörnerton erzeugen. Der Dirigent Herbert von Karajan soll einmal gesagt haben, das Orchester ist nicht nur ein Klangkörper, es ist das Herz der Wiener Musiktradition. Daher, ob nun in den Wiener Staatsopern oder beim berühmten Neujahrskonzert, die Wiener Philharmoniker sind heute wie damals der Herzschlag der Stadt. Sie sind heute nicht nur in Wien, sondern weltweit ein Symbol für musikalische Exzellenz. Ich weiß nicht mehr, wie häufig ich in Wien war. Das erste Mal mit meinen Eltern, dann häufig allein, auch zum Studieren, denn in meiner Masterthesis zum internationalen Steuerrecht schrieb ich damals zum Besteuerungsabkommen zwischen Österreich und Deutschland. Ja, lang, lang ist es her. Ja, und dann folgten Wien-Besuche mit Andreas, meiner Patentochter, und schließlich 2023, um mit Andreas in Wien eines unserer Konzerte zu realisieren. Damals zu Schubert und Schumann. Ach, ich erinnere dieses Konzert zu gern. War es doch ein ganz besonderes Gefühl, in Wien aufzutreten. Wien war und ist ein einzigartiger und besonderer Ort für Musik. Wien war zu Anfang nicht nur das Zentrum der klassischen Musik, sondern es war der Ort, an dem Musiker ihre kühnsten Visionen verwirklichten, sich inspirieren ließen und miteinander in einer einzigartigen, kreativen Atmosphäre arbeiteten. Was diese Stadt für die Musik bedeutet, lässt sich kaum in Worte fassen. Denn durch die Kombination eines reichen kulturellen Erbes und der Förderung von Musik durch die Mächtigen wurde Wien zu einer Stadt, in der Komponisten wie Mozart, Beethoven, Brahms und viele andere ihre Spuren hinterließen. Also eine ganz besondere musikalische Geschichte, die Wien schrieb und immer noch schreibt. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!